Resonanz und Replik. Der Podcast für die zweite Meinung.
Es ist natürlich cool, dass im Wahlkampf die Trauben so niedrig hängen, dass jeder Kandidat, Kandidatin auch noch in eine Unterhaltungssendung geht und sich da verkaspern lässt. Nur, das waren dann auch Weihrauch und religiöse Auftritte von Kamala Harris in diesen Late-Night-Shows. Ne? Also da war keine einzige kritische Frage, sondern es ging eigentlich darum zu definieren, wie großartig sie eigentlich ist.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Resonanz und Replik, eurer kleinen Audiokolumne. Ich bin Steffi.
Und ich bin Micha. Hallo zusammen.
Es ist Sommer.
Ja, und es ist diese Zeit des Jahres, in der sich viele Menschen nach Norddeutschland bewegen.
Richtig. Das hättest du gerne zum Anlass gemacht, um welchen Podcast zu besprechen, den wir heute nicht besprechen?
Ich hätte sehr gerne den Wacken-Podcast besprochen.
Aber da es keinen Wacken-Podcast gibt, wie wir bei unserer Recherche feststellen mussten, weichen wir aus auf ein anderes Thema.
Genau. Und jetzt fehlt mir die elegante Überleitung. Steffi, um was geht's heute?
Wir greifen nochmal ein Thema auf, das relativ politisch ist, was uns aber sehr interessiert und beschäftigt. Und wir sprechen auch über einen Podcast, den wir auch schon mal vorgestellt haben. Wir haben ja gesagt, dass wir im Zweifel auch einfach Folgen, die uns sehr interessieren, die wir mit euch teilen wollen, auf die wir hinweisen wollen, besprechen, selbst wenn wir diesen Podcast schon mal gemacht haben. Wir haben ja auch von anderen Podcasts schon mal mehrere Folgen besprochen und jetzt geht es einmal wieder, seit längerer Zeit mal wieder, um den Podcast Holger ruft an von Übermedien. Ein Medienkritik-Podcast, kann man so sagen.
Ja, genau. Es geht um das Ende von Late Night.
Ja, das ist nämlich ein Thema, das uns interessiert und auch beschäftigt und uns jetzt auch von mehreren Seiten begegnet ist, sage ich mal. Also zumindest geht es mir so, dass es doch ein größeres Thema ist, dass es vor allen Dingen jetzt ein USA-Thema ist. Also zum Hintergrund kann man eine kleine Anekdote erzählen. Ich hatte mich schon länger mit dem Gedanken getragen, mal ein VPN einzurichten, um noch leichter Zugang zu amerikanischen Medien zu haben. Also gerade weil in den USA so viel crazy ist, möchte ich auch gerne mal Sachen aus erster Hand sozusagen, also aus amerikanischer Perspektive mitkriegen und nicht nur die deutsche Medienberichterstattung. Und wir, Micha und ich, gucken, ich vielleicht noch mehr, aber wir beiden gucken ganz gerne Late-Night-Shows aus den USA, überwiegend Jimmy Kimmel, aber auch Stephen Colbert. Und was soll ich sagen, ich habe mich jetzt endlich mal durchgerungen, vor, ich glaube, noch nicht mal 4 Wochen, einen VPN-Vertrag abzuschließen, um leichter Zugang zu haben zu den Late-Night-Shows. Und eine, die wir halt regelmäßig schauen, wird jetzt abgesetzt. Also was heißt jetzt, aber es ist jetzt angekündigt worden. Stephen Colbert soll im Jahr 2026, also nächstes Jahr im Mai, abgesetzt werden. Dazu muss man sagen, wer ihn nicht kennt, genauso wie Jimmy Kimmel, einer der schärfsten Kritiker von Donald Trump, auf eine sehr witzige und zotige Art und Weise. Habe ich das gut zusammengefasst, Micha?
Awesome.
Schade um den VPN-Vertrag. Naja, was soll's.
Ja, ich mag ja Jimmy Kimmel etwas mehr als Stephen Colbert, aber Colbert ist natürlich schon wahnsinnig gut. Und viele deuten ja das Signal, dass seine Sendung abgesetzt wird, als ein weiteres Indiz, einen weiteren Baustein dahingehend, dass die USA langsam in Richtung Autokratie abdriften.
Genau, und wir haben uns den Podcast Holger ruft an zu dem Thema angehört. Wollen wir nochmal kurz erläutern, was Übermedien ist?
Ja, Übermedien ist so ein, also man könnte ja sagen Fachmagazin, weil es kümmert sich nur um medienpolitische Themen. Und das ist unabhängig, nicht durch Werbung finanziert, sondern eben nur durch Mitgliedsbeiträge. Und Teil des Portfolios ist eben dieser Podcast, in dem der Host Holger Klein jeweils eine Experten, Expertin anruft.
Genau, man hört immer am Anfang so ein Klingeln und immer tut und so, hallo, hier ist in diesem Fall, in dieser Episode jetzt Friedrich Küppersbusch. Und dann sagt Holger Klein, der Moderator, hallo, hier ist Holger. Hallo Holger. Und dann sagt er, ich rufe an wegen Late Night. Und dann ist dieser Telefonsound auch weg und dann hört man halt den Gast, in dem Fall Friedrich Küppersbusch, im klaren Studiosound. sagen wir es so rum. Also Friedrich Köpersbusch könnte man auch kennen, alter Medienrecke, muss man sagen, ne? Hat alles Mögliche absolut schon gemacht. Ja, willst du ein bisschen was über Friedrich Köpersbusch sagen?
Ja, ist ein bekannter Journalist und Autor, der in unzähligen Formaten aufgetreten ist und ein Veteran der alten Medienwelt, der es auch in die neuen, also in die Jetztzeit geschafft hat. Und der im Guten wie im Schlechten mit dem Mediensystem zu tun hatte, wo Sendungen schon abgesetzt wurden, der kritisiert worden ist. Also einfach jemand, der immer noch was zu sagen hat, was ja älteren Männern oft nicht so leicht fällt. Ist eigentlich genau der Richtige, um über so ein Thema zu sprechen. Mhm. Und ich finde es ganz interessant, denn er steigt ja ein damit, was ist eigentlich die Historie von Late Night, wo kommt das her?
Genau, also er macht nochmal eine Einordnung, dass Late Night in den USA nicht vergleichbar ist mit Late Night in Deutschland, weil es einfach eine andere Tradition hat.
Dieses Kohlenkondensator-Mikrofon, das schöne Chromteil, das steht da rum, weil Late Night eigentlich Radiosendungen waren in den 40er, 50er Jahren. Da gab es dann Industriesponsoren, also Werbekunden, und die haben gesagt, setz dich da hin und empfange möglichst prominente Gäste, damit unser Waschmittel gekauft wird. Und das passierte jeden Abend, und das ist die Traditionssäule, also die mächtige Wurzel, auf dem dieses Fernsehformat in Amerika beruht.
Genau, also es hat seinen Ursprung im Radio, bevor es dann zum Fernsehen kam. Und die Late Show in den USA wurde dann, ich glaube in den 50ern, von Ed Sullivan moderiert. Dann hat David Letterman übernommen, und der Nachfolger von David Letterman ist eben Stephen Colbert und macht das jetzt auch schon seit über 10 Jahren. Er hat 2014 als Nachfolger von David Letterman die Late Night Show übernommen.
Also steile These von mir, aber ich finde, es fühlt sich so ein bisschen an, als ob man in Deutschland die Tagesschau abschaffen würde, weil das einfach so ein alteingesessenes Format ist, so eine Institution, die halt eigentlich immer da war,
die auch
für die US-amerikanische Medienöffentlichkeit. Mhm.
Genau, und dann sprechen jetzt halt Köpersbusch und Holger Klein über die Entwicklung einerseits und einfach diesen Paukenschlag. Und dazu muss man sagen, also die Late-Night-Show von Stephen Colbert läuft bei CBS. CBS, der Sender, gehört zu Paramount, zu dem Medienkonzern. Und Paramount hat eine Fusion geplant, die jetzt mittlerweile durch ist, mit Skydance, einem anderen großen Medienhaus. Als das bekannt wurde, sozusagen wenige Tage später, gab dann CBS bekannt, wir werden die Stephen Colbert Show absetzen im Mai 26. Jetzt gibt es halt diese Mutmaßung, weil er halt wirklich keine Gelegenheit auslässt, sich an Donald Trump respektive seiner ganzen Regierung abzuarbeiten, sich drüber lustig zu machen, die vorzuführen, wie dämlich sie sind. Trump hat ja auch gesagt, dass er das eine sehr, sehr gute Entscheidung findet und den Colbert auch sehr scheiße findet und der nichts kann und so. Also es hat schon alles so ein Geschmäckle.
Es hat ein mega Geschmäckle. Und das Lustige ist, dass er ja dann sagt so, jetzt sind die Handschuhe aus, jetzt geht's richtig los. Mhm. Das war seine Reaktion in der ersten Sendung, nachdem die Absetzung im Mai verkündet wurde. Und er macht ja dann da eine Anspielung nach der anderen in seinem Stand-up. Und es ist wahnsinnig unterhaltsam und zugleich irgendwas zwischen traurig und tragisch.
Ja, es hat natürlich so eine bittersüße Note, ne? Also Köpersbusch geht jetzt davon aus, dass, weil es ja ein knappes Jahr noch hin ist, bis die Sendung tatsächlich abgesetzt wird, dass er das jetzt natürlich ausschlachten wird bei jeder Gelegenheit, und natürlich dieses Bild, die Samthandschuhe werden ausgezogen, ist halt so von wegen, ich nehme jetzt kein Blatt mehr vor den Mund, was natürlich eine Ironie in sich ist, weil er das die ganze Zeit nicht gemacht hat. Und sie sprechen halt darüber, ob das jetzt so eine Trendwende ist. Also ob es sein könnte, weil es noch mehr Late-Shows gibt, ähnlich geartete Shows, die auch durchaus politische Satire hat. Jimmy Kimmel hat mir schon angesprochen. Dann gibt es noch Jon Stewart beispielsweise bei Paramount, der die Daily Show macht. Auch immer bissig, auch immer Trump-kritisch. Ob das jetzt möglicherweise der Aufschlag ist für eine ganze Kettenreaktion, weil sich die Medienkonzerne der Trump-Administration unterwerfen. Weil es geht halt darum, dass die Medienkonzerne nur so weit frei sind, bis sie irgendwelche größeren Sachen vorhaben, wie zum Beispiel so eine Fusion. Und dann kommt halt wieder die Regierung, respektive die Medienaufsicht, die personell bestückt wurde von der US-Regierung oder wahrscheinlich handverlesen sogar wurde von Donald Trump. Das heißt, man hat sich damit halt auch in eine Abhängigkeit begeben. CBS hatte schon in einer anderen Geschichte eine Klage laufen, die CBS eigentlich gewonnen hätte gegen Donald Trump, aber sie waren bereit, einen Vergleich zu machen, einfach um gute Stimmung zu machen.
Viele sagen, dass Demokratie dann an der Stelle wirklich im Licht stirbt und nicht im Dunkeln, weil das ja alles die Kontrollfunktion der Medien komplett unterminiert. Mhm. Und ein System, was in der Systematik Checks and Balance ausgelegt gewesen ist, hier pervertiert wird
und durch sich umkehrt.
Ja, und durch vorauseilenden Gehorsam aber auch erledigt wird. Also es ist ja noch gar nichts untersagt oder sonst irgendwas, sondern es ist vielmehr so, dass man quasi schon proaktiv so agiert.
Ja, genauso wie analog dazu Mark Zuckerberg beispielsweise dann anfing, seine Diversitätskriterien runterzufahren und so. Er war ja auch einer der Ersten, der das gemacht hat. Und dann haben ja ganz viele US-Konzerne auch ihre Diversitätskriterien runtergefahren, teilweise ganz eliminiert. Einfach um zu gefallen, um aus der Schusslinie zu kommen, um vielleicht ein bisschen unters Radar zu rutschen, gerade was Herrn Trump betrifft.
Ja, das ist wirklich traurig.
Und was sagt Trump jetzt? Immer war ich der Gejagte und jetzt bin ich der Jäger. Das ist ja quasi seine jüngste Aussage in diesem ganzen Kontext. Er fühlte sich als Gejagter auch von vielen Medien und auch mit dieser Geschichte mit dem Wall Street Journal, Epstein-Fall, das war ja auch so ein Thema, wo er dann auch sagte, so die Medien, die jage ich jetzt.
Ja, mir fehlt ja Late Night in Deutschland. Mhm. Wie siehst du das denn?
Naja, sie sprechen ja auch unter anderem über Harald Schmidt, den Küppersbusch als relativ singulär in seinem Erfolg sieht. Zitiert auch dann nochmal den Glashäufer Umlauf, der ja auch seine Late Night Show aufgegeben hat, Late Night Berlin, der auch gesagt hat, Late Night funktioniert nicht mehr, wenn es überhaupt je funktioniert hat in Deutschland, und beschrieb es als nicht mehr zeitgemäß, was ich sehr interessant finde, weil ich frage mich, ist das wirklich eine Frage von Ära oder anderem Medienverhalten oder ist es mehr so eine Mentalitätsfrage? Weil Late Night funktioniert ja in den USA und die sind ja medial nicht anders aufgestellt als wir. Auch die haben Social Media, auch die TikToken, auch deren Publikum diversifiziert sich in den Interessen und im Medienkonsum und trotzdem haben sie irgendwie ein Herz für das Thema und bei uns funktioniert es praktisch gar nicht. Deshalb bin ich mir gar nicht sicher, ob es wirklich eine Zeitgeistfrage ist oder ob es wirklich so eine Konditionierung ist, nenn es Tradition. Wie siehst du das?
Ich muss mal einen Disclaimer vorweg schicken. Ich habe Late Night Berlin nie gesehen. Mhm. Also ich habe keine Ahnung.
Und gibst du
Ahnung,
mit damit Klaas Häufer Umlauf recht?
Nein, ist eigentlich mehr mein verändertes Medienverhalten. Und das in meine Bubble, vielleicht bin ich auch schon zu alt, obwohl ich ja eigentlich so alt bin wie er ungefähr. Ne? In meine Bubble ist es nicht mir gespült worden. Also es ist halt, glaube ich, eher mit meinem Medienkonsum zu tun, der überhaupt nicht mehr an festen Sendezeiten irgendwie hängt, egal um was es geht. Ich glaube, es ist einfach eine Frage, wer macht das, mit welcher Redaktion im Rücken und wie viel Zeit und Mühe gibt man sich dabei? Also natürlich muss man solche Themen auch ein Stück weit immer in ihrer Zeit sehen. Harald Schmidt mit seinen ganzen Polenwitzen und so weiter, das würde heute, glaube ich, so nicht mehr funktionieren.
Aber den habe ich zum Beispiel sehr lange, sehr regelmäßig geschaut.
Ja, die habe ich auch sehr lange und sehr regelmäßig gesehen, ne? Wenn er mit Playmobil-Figuren irgendwelche Geschichten nachgespielt hat. Ne? Das war ja auch immer einfach funny. Und Dirty Harry war auch wirklich gut, bis dass er ja dann irgendwann auch sich so ein bisschen verloren hat und zuletzt, glaube ich, hinter der Paywall bei Sky außerhalb der Wahrnehmung der Öffentlichkeit gesendet hat, bevor die Sendung komplett abgesetzt worden ist. Aber ich glaube, dass das Format funktioniert und interessanterweise verweist der Küppersbusch auch auf ähnliche Formate so ein bisschen angelehnt.
Ich würde gerne noch kurz bei Glashäufer Umlauf und Late Night Berlin hören und meine Perspektive darauf ansprechen, weil ich glaube, ich habe es ja auch nie gesehen, aber ich glaube, das liegt daran, dass es im falschen Sender lief. Also, dass die Präsentation für mich ungünstig war. Ganz einfach, ich kann kaum noch lineares Fernsehen gucken auf der einen Seite. Also Stichwort, das erste Stichwort, was du ja gegeben hast, sind ja tatsächlich Medienverhalten, Medienkonsum. Das geht mir genauso. Und ich finde die Zugänglichkeit, dass man das zum Beispiel über eine Mediathek sehen kann, ist in dem Fall wäre das Join. Dann muss man sich da erstmal registrieren. Dann wird man zugeballert mit Werbung und das gefühlt ungefähr 17 Mal pro Sendung. Da bin ich halt raus. Der Zugang dazu war mir zu kompliziert. Ich habe mir ab und zu mal Ausschnitte, teilweise war mir auch was reingespült worden, irgendwie in Social Media oder sowas. Ich habe Ausschnitte gesehen, die ich tatsächlich ganz cool fand und auch dachte, vielleicht sollte ich mich mal mehr mit Late Night Berlin beschäftigen. Aber wäre es jetzt so, analog zu Böhmermann beispielsweise oder zur Heute-Show, die du eben anreißen wolltest, da mache ich die Mediathek auf und drücke Play. Ich muss mich da nicht registrieren. Ich werde nicht zugeballert mit Werbeblöcken. Und ich glaube, wenn dieses Format 1:1 in einer öffentlich-rechtlichen Mediathek gewesen wäre, ich glaube, es hätten sogar mehr Leute geschaut. Ich wäre eine davon. Mach's mir leicht, Medien zu konsumieren und ich schaue es mir an.
Das kann gut sein, dass es tatsächlich so ist. Also ich finde die Argumente gut von dir. Ich glaube auch, es ist eine Frage des Zugangs und wie das Ganze präsentiert wird. Jetzt muss man sagen, US-amerikanische Late Night ist auch alles andere als frei von Werbung.
Aber gut, den Part, den wir mal geguckt haben, viel über YouTube beispielsweise, relativ aktuell, wirklich nur Stunden, nachdem es veröffentlicht wurde. Dann gibt es einen Werbeblock. Also uns hat ja vor allen Dingen der sogenannte Monolog, die Stand-Ups, die immer politisch sind, bei Kimmel und Colbert beispielsweise. Das hat uns interessiert. Das waren so essentielle 11 bis 14 Minuten. Und dann haben wir ein, maximal zwei Werbeunterbrechungen. Aber man muss ja auch sagen, das ist dann auch so gut, dass man auch die Werbung mitnimmt. Aber ich habe das Gefühl, dass ich bei Join beispielsweise viel mehr Werbung abkriege.
Ja, also ich glaube, wenn man Late Night machen will, dann kann man Late Night machen, auch heute noch, weil die Idee, sich am Zeitgeschehen abzuarbeiten, tagesaktuell, die Leute immer noch abholt und man nach einem schweren Tag mit Leichtigkeit quasi einschläft. Mhm. Also ich bin mit Harald Schmidt, das war so das letzte oft, was ich noch irgendwie geschafft habe, zu konsumieren und dann bist du da irgendwie eingeschlafen.
Also ich hatte ja noch dieses Ritual, dass ich nach Harald Schmidt Zähne putzen gegangen bin und dann habe ich mir noch Frasier reingezogen.
Ja, ich habe ja Frasier nie gesehen. Große Lücke in meinem Medienwissen oder in meinem Medienkonsum sozusagen. Wie sagte mein LK-Lehrer mal, man muss sich bekennen. Aber anyway, ja, ich glaube, dass dieses Format eine Zukunft hat. Und in Deutschland war für mich auch immer das Problem, das kommt halt nicht täglich. Schmidt war auch dreimal die Woche oder so. Mhm. Heute Show kommt einmal die Woche. Und Küppersbusch sagt ja in diesem Gespräch mit Holger Klein genau auch das, dass es halt an vor allem an Geld mangelt. Mhm. Weil da muss jemand wirklich bereit sein, Geld hinzulegen. Das führt mich auch zu der These, dass ich persönlich zumindest hoffe, dass die ganzen anderen Late-Night-Formate, auch wenn die vielleicht ähnlich unter diesen Kotau-Druck geraten, dass man das jeweiligen Studios in vorauseilendem Gehorsam sich verbeugen vor Herrn Trump, dass die dann ausweichen können. Vielleicht über Crowdfunding oder sonst irgendwas. Die Zuschauerinnen sind ja da.
Also ich habe mich gefragt, ob das nicht interessant wäre für Elon Musk. Der müsste doch, also er hätte die Kohle, wissen wir, wenn wir sehen alleine, was er letztes Jahr ausgegeben hat für den Wahlkampf von Donald Trump. Damit könnte er diese Show irgendwie 10 Jahre finanzieren, ja. Und ich frage mich, ob der nicht Bock hätte, allein weil die so ein Pain in the ass für Trump sind und er ja jetzt auch sein Antagonist wieder ist, ob der nicht Bock hätte, Kimmel, Colbert, wie sie nicht heißen, zu finanzieren und zu sagen, ich gebe euch eine eigene Plattform. Hier, ich kaufe euch einen Sender, tobt euch aus.
Steile These.
Ja, es geht ja darum, wie politisch ist das alles hier und auch die Entscheidung von CBS, Colbert abzusetzen, dass diese Sendung nicht rentabel war.
Also es gibt da ein finanzielles Argument und zugleich kann man sich natürlich nicht die Augen zuhalten vor dem, was bei anderen Sendern passiert ist, was bei der Washington Post unter Bezos passiert ist, was auch bei der New York Times passiert, was bei den Auslandssendern Amerikas passiert, wo eben Trump auch einen Günstling positioniert hat, der die rasiert und diese ganze Behörde eigentlich auflösen will. Und was beim Unabhängigen, beim Independent, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Amerika passiert, wo er eben auch fast im gleichen Zuge, in der gleichen Woche die Staatszuschüsse gekappt hat. Musik.
obwohl erfolgreich, aber nicht rentabel, also gute Quoten, aber zu wenig Werbeeinnahmen, weil er wohl eine Riesenredaktion hat, irgendwie 200 Leute. Aber gut, es ist eine Daily, ne? Also muss man ja auch sagen, die läuft montags bis freitags, das sind 5 Sendungen. Das kannst du halt nicht mit 10 People machen, ne? Natürlich, wenn man diesen politischen Druck nicht gehabt hätte, hätte ja auch CBS sagen können, wir ziehen es durch, weil es ein gutes Format ist und wir damit immer noch viele Leute erreichen, weil die Zuschauerzahlen ja eigentlich gut sind.
Ich glaube gar nicht so sehr, dass das wirtschaftliche Argument da so tragen kann, weil das ist ja auch ein Aushängeschild.
Eben. Also das ist so eine Sendung, wie du sagst, wie die Tagesschau, ja. Da fragt auch keiner, trägt die sich oder nicht, und wir wissen, sie ist teuer.
Zu deiner Idee mit Herrn Musk. Ich glaube, da der ja selbst im Spotlight von Colbert stand und sicherlich auch wieder stehen wird, traue ich ihm diesen Move nicht zu. Ich könnte mir eher vorstellen, dass ein Milliardär, der sich gern mal so von der Seite einmischt wie Michael Bloomberg oder so, der frühere New Yorker Bürgermeister und auch wahnsinnig vermögende Mensch, dem würde ich sowas eher zutrauen.
Ich bin mal gespannt, was Warren Buffett macht. Das könnte ja auch nochmal interessant sein. Also, ne?
Das wäre natürlich cool, wenn die Investmentlegende. Schöne
ja,
Idee.
Ja, nicht nur Investmentlegende, ne? Er wird ja, also er war ja sogar Trump-Sympathisant, Freund, wie auch immer, und wird jetzt angepisst von Trump mit dieser 10 Milliarden Dollar Klage wegen dieses Wall Street Journal Artikels, dieser Recherche zu diesem Epstein-Geburtstagsgruß, den Trump gemacht hat.
Ich glaube, du hast dich versprochen. Du meinst Rupert Murdoch und hast Warren Buffett gesagt.
Du hast recht.
Und das hat mich auf eine ganz andere Fährte geführt.
Sorry, also ja, genau.
Also dann, ich fand es eine mega kreative Idee. Warren Buffett, Mensch, wo hat sie den denn jetzt hergezogen? Die alte Investmentlegende, sag ich noch. Ja. Und dann merke ich, okay, sie spricht über Robert Murdoch.
Liebe Hörerinnen und alle dazwischen und rundherum, wie Böhmermann immer sagt, ich bin urlaubsreif, ich bin hardcore übermüdet, ich bin hardcore überarbeitet und dann bringe ich meinen Namen durcheinander. Aber ich habe ein Korrektiv mir gegenüber sitzen, das 2% wacher ist als ich. Für sowas reicht es dann auch. Ich möchte maximal über Rupert Murdoch sprechen, der jetzt möglicherweise, bei dem muss man halt hoffen, dass er das noch erlebt, ja, weil er ist doch auch schon betagt. Ich glaube, betagt ist das politisch korrekte Wort für Menschen, die in den Sonnenuntergang laufen. Und
viele würden da ja auch nicht zu hoffen wagen, dass Rupert Murdoch sich bei guter Gesundheit hält. Warren Buffett würden es vielleicht viele schon eher wünschen.
Man müsste vielleicht so eine Petition starten, so alle US-Milliardäre, die nicht auf Trumps Seite sind. Also es gibt ja noch Herrn Gates und Apple hat sich ja bisher auch zurückgehalten und ist noch nicht eingeknickt. So, stell dir mal vor, die machen so einen Free Press Fonds oder sowas, ja? Und sagen, oder Free Press oder Freedom of Speech Fonds ja, oder sowas und sagen, komm,
also da, ihr da fehlt mir momentan die Fantasie,
ja,
dass das
die Fantasie,
so läuft,
die
dass das irgendwie hintenrum läuft, kann ich mir eher vorstellen, aber nicht im Licht der Öffentlichkeit. Momentan wollen sich wenige bekennen. Auf alle Fälle können wir festhalten, dass wir hier den Late-Night-Formaten in den USA die Daumen drücken, dass hier nicht jetzt nacheinander das Licht ausgeht.
Also das ist sehr positiv gedacht. Nochmal kurz die Brücke zu Küppersbusch und Holger ruft an. Interessant finde ich, dass er auch nochmal die Mentalitätsunterschiede zwischen USA und Deutschland herausarbeitet, muss man sagen, der Küppersbusch. Und sagt ja klar, er schmeißt hier mit Stereotypen, aber die Deutschen brauchen auch immer irgendwie sowas, was bei Late Night zum Beispiel betrifft, dass dieses Entertainige denen nicht reicht, sondern sie brauchen auch irgendwie so einen ernsten Kern. Und deshalb glaubt er, dass sich halt so Sendungen wie, also späte Sendungen wie Maischberger und Lanz nur deshalb halten, weil es muss immer so ein bisschen Weltuntergang, Ernsthaftigkeit dabei sein, um mehrfach die Woche abends geschaut zu werden. Und dass das mit einem Schwerpunkt auf Entertainment hierzulande nicht funktionieren würde.
Er sagt ja im Prinzip, Late Night ist tot, solange es Markus Lanz gibt und die ARD gegen das ZDF-Format Lanz Frau Maischberger setzt.
Aber die halten sich ja. Weil die Leute das gucken.
Ja, glaube ich auch nicht, dass es so ist.
Sondern?
irgendwann wird jemand kommen und es einfach machen und wird es gut machen in einem Format, wo es funktioniert, auch mit einem Sendeplatz. Das kann noch dauern, aber ich glaube, dass das wiederkommt. Aber es muss halt gut gemacht sein. Es muss eine gewisse Lockerheit haben. Du musst dich trauen, irgendwie auch anzuecken. Und wir haben natürlich auch nicht dieses Riesenpublikum, was die USA haben. Über 400 Millionen Menschen, die da leben, Metropolen, die wirklich weltpolitisch eine andere Bedeutung nochmal haben oder beziehungsweise was jetzt so Medien angeht. Ja, und diese riesigen Teams da im Hintergrund. Also ich bin jetzt bei der Zahl, die du eben genannt hattest, mit Colbert hat irgendwie einen Mitarbeiterstab von 200. Da fällt man ja schon so leicht vom Stuhl.
Was ich interessant finde, ist, dass Küppersbusch nochmal hinten raus erzählt, dass beispielsweise der Stern früher sich das herausgenommen hat, quasi zwei Hefte zu produzieren, hat sich dann kurzfristig für das Bessere entschieden. Also ne, Rechercheteams, Redaktionen, Texte werden geschrieben, Infos und so, und erst kurz vorm Andruck man entschieden hat, welches der beiden Hefte man macht.
Ja, ziemlich geil. Das erinnert mich jetzt an meine Podcast über Autos. Da tauchen dann halt viele frühere Entwickler auf aus der Hochzeit der deutschen Autoindustrie. So Leute wie Ferdinand Piëch, der frühere Chef des VW-Konzerns, eben auch gerne für Spezialthemen zwei Teams hat antreten lassen. Entwickelt mir mal einen 10-Zylinder-Motor oder einen 8-Zylinder, keine Ahnung. Und da sind zwei Teams, arbeiten nebeneinander, wissen nichts voneinander im Geheimen. Ja.
Ja, nicht ganz vergleichbar, aber du hast ein Autothema nochmal untergebracht. Eines meiner Lieblingszitate, mit dem ich gerne diesen Podcast beenden möchte, nein, du darfst nichts mehr zu Autos sagen, ist von Küppersbusch. Dein Gesicht. Ist von Küppersbusch. Wir haben das Sondervermögen Humorlosigkeit, bezogen auf die Deutschen. Das fand ich sehr interessant. Ich musste schmunzeln.
Ja. Man schmunzelt und dann klingt der Satz so ein bisschen bitter nach, weil er so recht hat.
Fazit.
Fazit, Holger ruft an, immer hörenswert. Diese letzte Episode vor der Sommerpause vom 25. Juli auf alle Fälle hörenswert. Und macht euch keine Gedanken, ich glaube, es wird jetzt weniger politisch hier in den nächsten Wochen, denn gefühlt geht praktisch jedes tägliche oder wöchentliche Podcast-Format aktuell in die Sommerpause. Aber wir nicht.
Das ist richtig. Wir gehen nicht in, also sagen wir so, wir organisieren das, dass ihr uns durchgehend hören könnt, weil vielleicht können wir euch den Urlaub auch ein bisschen versüßen. Auf jeden Fall hört euch diesen Podcast an. Der ist kurz und knackig, 20 Minuten, aber wir haben ja noch ein bisschen ausgeführt. Habt eine schöne Woche. Folgt uns. Infos in den Shownotes. Bis nächsten Montag. Danke fürs Zuhören.
Danke fürs Zuhören. Schöne Woche. Ciao.